Liebe Brüder und Schwestern, es geht um die Wiederaufrichtung Jerusalems heute, an diesem Israelsonntag. Und manch einer könnte vielleicht denken, schon wieder Jerusalem. Was hören wir Tag aus, Tag ein, seit Jahren und Jahrzehnten für Nachrichten aus Jerusalem? Und über Jerusalem, wie sich die Parteien dort in der Knesset streiten, wie sich die Wohnungseigentümer gerade in Jerusalem streiten, wie man Wohnungen und Bauland mit Geld und Tricks zu erwerben versucht, wie die arabischen und die jüdischen Einwohner sich versuchen auszutricksen. Eigentlich haben wir genug von und über Jerusalem gehört. Wie die Völker, die Staaten dieser Erde, dann, wenn es ums Eingemachte geht, wenn sie nämlich ihre Botschaften in Israel errichten, gründen und öffnen sollen, sich scheuen, nach Jerusalem zu gehen. Kein einziges Land hat seine Botschaft in Jerusalem. Mick Romney hat ja jetzt laut verkündet, er will die amerikanische Botschaft in Jerusalem eröffnen. Also viel Streit um und über Jerusalem. Und wenn man dann noch bestimmte Staatsführer aus der islamischen Welt hört, wie den Präsidenten vom Iran, der Israel am liebsten von der Landkarte ganz streichen will. Oder wenn man palästinensische Landkarten sich ansieht, wie ich es getan habe auf der Expo 2000 in Hannover, wo Israel überhaupt nicht erwähnt ist. Da kann man diejenigen schon verstehen, die das Thema Jerusalem erstmal abhaken möchten. Bitte, nicht schon wieder Thema Jerusalem. Und heute hören wir von Jerusalem. Ein Wort Gottes, das er durch den Propheten Jesaja vor über 2500 Jahren hat ausrichten lassen. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber das will ich gern noch nachtragen. Am Anfang des 62. Kapitels steht diese Selbstverpflichtung Gottes: Ich will nicht innehalten und nicht schweigen, bis Heil und Gerechtigkeit über Jerusalem aufgeht wie ein Glanz und wie eine Fackel. Ein Wort Gottes. Und das geht dann gleich weiter im zweiten Vers. Sodass die Völker und Könige der Erde deine Herrlichkeit sehen werden. Ja, die Herrlichkeit Jerusalems soll man überall sehen, aber wenn man nach Jerusalem fährt, da sieht man vieles, nur nicht die Herrlichkeit. Natürlich bestimmte Prachtbauten und eine der schönsten Stadtmauern. Der Felsendom ist ja auch ein exzellentes architektonisches Meisterwerk, aber Herrlichkeit im biblischen Sinn ist das alles ja nicht. Wir waren 4-mal in Israel. Beim ersten Mal, 83, da konnten wir noch in den Felsendom gehen, da konnte man noch Gespräche führen mit Muslimen, da weiß ich noch, wie wir uns schnell dann auch in die Wolle gekriegt haben, als ich von Christus als dem Sohn Gottes anfing zu erzählen und der Muslim sich die Ohren zuhielt, weil das für ihn Gotteslästerung war. Und dann war ich eingeladen, bei einem Familienfest das Tischgebet zu sprechen, und ein Jude war dabei, der wollte das Gebet nicht hören und er guckte zum Fenster raus. Und dann waren wir in einer Yeshiva, in einer Talmudschule, und ich wollte gern mal einen wenigstens von diesen 100 schwarz befragten jungen Männern mal sprechen. Und mein Begleiter holte ihn heran und sagte ihm meinen Wunsch. Und der antwortete dann, 5 Minuten im Talmud lesen ist besser, als 1 Stunde mit einem Nichtjuden zu diskutieren. Und er ließ mich einfach im Regen stehen. Also da habe ich nicht so viel gemerkt von der Herrlichkeit, die hier bezeugt und verheißen wird. Also die ist noch gar nicht da, liebe Brüder und Schwestern, diese Herrlichkeit. Und das soll auch das Thema sein, über das wir heute etwas nachdenken wollen. Ist das eine Illusion oder gibt es Anhaltspunkte? Doch festzuhalten an dieser Hoffnung, dass das nochmal eine herrliche Stadt sein wird. Wo kommt eigentlich dieses Interesse Gottes an Jerusalem her? Ich möchte 2 Antworten geben. Die erste Antwort, es geht hier wirklich um von Gott verheißenes Land, auf dem Jerusalem liegt. In 1. Mose 13, Vers 17 hatte Gott schon zu Abram, da hieß er noch Abram, noch nicht Abraham, zu Abram gesagt, mach dich auf und durchzieh dieses Land in seine Länge und Breite, denn ich will es dir geben. So uralt sind diese Landverheißungen, auf die sich natürlich Israel heute auch immer wieder neu bezieht. Und es gibt viele solche Verheißungen. Aber die zweite Antwort wiegt eigentlich noch mehr. Die zweite Antwort, warum Gott so ein Interesse an Jerusalem hat, besteht darin, dass es im Himmel schon längst ein neues Jerusalem gibt. Da gibt's eine Stadt im Himmel, die hat Gott selbst entworfen, selbst konstruiert, selbst gebaut. Gott ist ein wunderbarer Baumeister, das wissen wir, die ganze Welt, der Makrokosmos, der Mikrokosmos ist von ihm konstruiert, hält immer noch. Und so hat er auch eine Stadt gebaut, unseren Augen jetzt noch verborgen im Himmel. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das steht im Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 10, da heißt es von Abraham, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und jetzt wird es immer interessanter. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, ist davon die Rede, dass sich diese Stadt, eine ganze Stadt, vollkommen unbegreiflich für unser Denken, für unsere Erfahrung, dass sich diese Stadt einstmals herabsenken wird auf die dann neu erschaffene Erde. Wenn Christus wiederkommt und seine ihm von Gott aufgetragenen Gerichtshandlungen ausgeführt haben wird, dann wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Und auf diese neue Erde wird sich dann diese wunderbare Gottesstadt herabsenken. Ich habe das früher immer für ein schönes Bild dafür gehalten, ja, dass dann eben Gottes Liebe überall regiert. Aber mittlerweile, ich habe über 20 Jahre die Johannes-Offenbarung immer wieder neu studiert und viele Kommentare gelesen und schließlich auch einen selber geschrieben. Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, hier haben wir volle Realität. Das ist eine Stadt. Jetzt der Thronsaal Gottes, dann als Stadt mit Gold und wunderbaren Attributen versehen, auf der neuen Erde sichtbar in Erscheinung. Was sind denn das eigentlich für Geschichten? Wen interessieren die denn? Ja, man muss hier noch ein bisschen tiefer fragen. Diese Stadt ist dann nicht nur eine Stadt unter mehreren, sondern in dieser Stadt wird Christus wohnen und regieren, leibhaft. Und wer die Offenbarung kennt, Offenbarung 21, 22, ist diese Stadt ja beschrieben, ganz am Ende dieses letzten Buchs der Bibel. Da heißt es dann, da kommt eine Stimme vom Thron und diese Stimme sagt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott hat eine unendliche Sehnsucht nach Totalgemeinschaft mit uns Menschen. Ist das nicht komisch? Die Menschen, wenn sie noch einigermaßen Krebs im Kopf haben, wollen sie doch in den Himmel. Ich hoffe, es ist keiner unter uns, der nicht in den Himmel will, wenn er die Augen hier schließt. Aber Gott will auf die Erde. Wir wollen in den Himmel und Gott will auf die Erde. Und deswegen ist er in Gestalt seines Sohnes schon mal hier gewesen. Aber das war nur ein kurzes Gastspiel. Dieser Christus kommt wieder, um dann endgültig und für immer auf der neuen Erde zu bleiben. So weit geht der Blick heute an diesem Israel-Sonntag. Und jetzt erahnen wir vielleicht, warum Gott so ein Interesse an Jerusalem hat. Nun könnte man fragen, na gut, irgendwann wird das vielleicht mal in Erscheinung treten. Was betrifft mich das jetzt, hier und heute, in meinem Leben? 2012. Wer weiß, wann diese Ewigkeit mal beginnt? Nun, auf solche Fragen hat der Hebräerbrief auch eine Antwort. Eine ziemlich überraschende Antwort. Da steht nämlich, zur christlichen Gemeinde gesprochen, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln, zur Versammlung der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zum Mittler des neuen Bundes, Jesus und zu seinem Blut. Kann man alles nachlesen im Hebräerbrief Kapitel 12. Das ist ja hoch aufregend. Im Glauben, im Gebet, im Gottesdienst sind wir schon im neuen Jerusalem versammelt. Das muss man sich mal ganz langsam versuchen klarzumachen. In früheren Jahrhunderten hat die Gemeinde Jesu noch Lieder gesungen. Ich habe als Pfarrer der Bayerischen Landeskirche noch vor 30 Jahren diese Liturgie gesungen. Die gibt's heute kaum noch beim Abendmahl. Dass sich die Gemeinde versammelt, eingliedert in den Lobpreis der himmlischen Heerscharen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinigen und ohne Ende anbeten, dir Lob singen. Da hat man das noch gewusst, dass jetzt hier im Gottesdienst der Zugang offen ist zum himmlischen Jerusalem, dass wir vor dem dreieinigen Gott stehen. Da gibt es vieles neu zu entdecken. Vor Christus stehen wir, vor seinem Blut, vor den Tausenden von Engeln. Die sind alle jetzt hier gegenwärtig und wir sind vor ihnen gegenwärtig. Ich finde das gewaltig. Ich versuche mich hinein zu versetzen. Dadurch wird der Gottesdienst natürlich unwahrscheinlich wichtig. Also wir brauchen gar nicht auf diese fernen Zeiten zu warten, wenn sich da mal dieses neue Jerusalem, diese Stadt Gottes auf die neue Erde herabsenken wird. Nein, wir sind jetzt im Gebet und in der Gemeinschaft der Gemeinde im himmlischen Jerusalem schon versammelt. Da braucht man einen Blick, einen geöffneten Blick, ein geöffnetes Herz, ein anbetendes Herz. Und dann fängt dieses neue Jerusalem an zu glänzen vor dem Auge des Glaubens. Und das gibt uns Anlass, mal über unsere ewige Bestimmung nachzudenken. Wir sind doch nicht für diese 70, 80 Jahre hier konstruiert. Wir haben doch eine ewige Heimat. Und ich bleibe beim Hebräerbrief. Ich habe eben das schon vorgelesen. Wir treten hinzu zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Wir sind doch im Himmel aufgeschrieben. Und das heißt, dort gehören wir hin. Frage, gehörst du auch dorthin? Bezeugt dir der Heilige Geist, dass du Wohnung empfängst in der Ewigkeit bei Gott? Das ist doch unsere Bestimmung, da wollen wir doch hin. Und der Paulus wird ja nicht müde, diesen neuen Zustand zu beschreiben in Römer 8, die Leiden dieser Zeit. Wir haben Menschen unter uns, die leiden. Da ist ein lieber Angehöriger ihnen genommen worden. Die Leiden dieser Zeit, sagt Paulus in Römer 8, die sind ja gar nicht vergleichbar dieser Herrlichkeit, die dann noch an uns offenbart werden soll. Der Paulus wusste auch von Leid. Der wurde gesteinigt und verkannt und von seinen engsten Mitarbeitern und Freunden verlassen. Aber er, ja, vollzieht einen Befreiungsschlag seiner Seele und sagt, das ist alles gar nicht vergleichbar mit dieser Herrlichkeit, zu der wir berufen sind. Philipper 3 kann man das auch nachlesen, dass unsere Bürgerschaft im Himmel ist, von dort wir Christus erwarten, der unseren nichtigen Leib verklären wird, das heißt, seinem eigenen göttlichen Leib angleichen wird. Also mir gefällt dieses Jerusalem-Thema wunderbar, weil es meine Seele in die Ewigkeit hineinzieht. Aber vergessen wir nicht, wir sind Himmelsbürger als Gemeinde Jesu. Aber es wird auch auf der Erde weitergehen. Die Erde hat ja auch eine Zukunft als neue Erde. Gott hat Ewigkeitspläne mit der Erde. Da gibt es eine neue Erde. Es wird eine neue Menschheit geben. Es wird den Thron Gottes im neuen Jerusalem geben. Es werden Pilgerscharen, das kann man alles nachlesen in der Offenbarung, Pilgerscharen von Völkern nach Jerusalem sich bewegen. Und die Herrscher dieser Welt, die werden Christus kennenlernen wollen. Das ist ja undenkbar jetzt in unserer Zeit, dass die Herrscher der Welt sich ein Flugticket besorgen, um in Jerusalem Christus zu suchen. Nein, das wird alles nochmal kommen. Ich bin von der wortwörtlichen Bedeutung dieser Offenbarung vollkommen durchdrungen. So wichtig ist Jerusalem. Und wem es immer noch nicht klar geworden ist, der möge sich einmal das biblische Gesamtzeugnis über diese Stadt Jerusalem klar machen. Wie der Abraham schon den Befehl kriegte, dorthin zu ziehen. Die Erde war groß, aber nein, er sollte dort nach Kanaan ziehen, weil dort dieses Jerusalem entstehen sollte. Melchisedek, dieser geheimnisvolle Priesterkönig aus Salem, der segnet den Abraham, als er von einem Kriegszug nach Hause kommt. Salem, das spätere Jerusalem. Salem, was heißt Salem? Frieden. Jerusalem, Stadt des Friedens. Jetzt noch nicht, aber mit hundertprozentiger Gewissheit wird diese Stadt, die jetzt eine Stadt des Krieges ist und leider immer mehr wird, eine Stadt des Friedens werden. Abraham, das wissen auch wenige, hat seinen Opfergang, das heißt mit seinem Isaak, zum Berg Moria antreten sollen. Was ist denn der Berg Moria? Das ist dieses Felsenstück, auf dem heute der Felsendom steht. Ich war mal drin. Dort hat Salomo seinen Tempel entworfen und David hat den Tempel dort gebaut. Und warum musste eigentlich der Abraham diesen unheimlichen Gang gehen? Mit dem Befehl in der Seele, seinen lange Jahrzehnte erwarteten Sohn Isaak Gott zu opfern. Warum musste Abraham diesen Weg gehen? Weil ein Mensch auf dieser Erde den Schmerz Gottes einmal andeutungsweise empfinden sollte, den Schmerz Gottes über den Opfergang seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Diesen Schmerz hat Abraham durchgemacht. An derselben Stelle, wo dann Christus seinen Opferweg freiwillig gegangen ist. Was ist das für eine Stadt? Was ist dort geschehen an Gottesgeschichte? In Jerusalem empfing die Gemeinde den Heiligen Geist. Ein gewaltiges Geschehen. Wir säßen hier überhaupt nicht in dieser schönen, renovierten Kirche, für die ich ja auch dankbar bin, dass ich hier mal wieder predigen kann. Wenn nicht damals Gemeinde entstanden wäre durch die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Nationen. Alles hat in Jerusalem seinen Ausgang. Aber auch das ernste Strafgericht Gottes, denn im Jahre 70 sind die Römer gekommen und haben diese Stadt den Erdboden gleichgemacht. Aber 1948 ist durch merkwürdige Umstände, durch den Schmerz der Welt über das Schicksal Israels, mal in einer kurzen Stunde der Weltgeschichte die Einsicht aufgeblitzt, dass auch dieses Volk der Juden ein Stück Land braucht. Ein Jahr später wäre diese Abstimmung in der UNO ohne Chancen gewesen. Sogar Russland hat damals für das Land Israel gestimmt. Ein kurzer Augenblick, da hat die Welt, da haben die Völker innegehalten und haben Israel ein Stück Land gegönnt. Und dass Israel an diesem Land festhält, das wollen wir doch bitte immer wieder neu verstehen. Und wenn Jesus kommt und der Himmel sich öffnet, wir wissen alle nicht, wann das sein wird, dann wird Christus, unser Herr und Heiland, nicht nach Berlin und nicht nach Paris und nicht nach New York, sondern nach Jerusalem kommen und seine Füße auf den Ölberg setzen. So wichtig ist Jerusalem, liebe Brüder und Schwestern. Ich konnte mit dieser kurzen Predigt natürlich nur ganz grobe Umrisse zeichnen. Was sagt denn unser Text? Ich habe ja die ganze Zeit über unseren Text gepredigt, ohne ihn zu zitieren. Aber ich will ihn noch zitieren zum Schluss. Unser Text sagt, dass Gott Wächter einberufen hat. Wächter, die ihn daran erinnern sollen, du Gott, du musst diese Zusage ja auch mal einlösen. Was sind denn das für Wächter? Du bist ein Wächter und ich. Denn wir sollen Gott erinnern, Herr, bring doch endlich dein Heil, das volle Heil in diese Welt hinein und hole Christus auf die Erde zurück und bring ein neues Jerusalem. Da sollen wir, da dürfen wir, da müssen wir Gott dran erinnern. Denn Gott sagt es selbst, ich habe Wächter bestellt, die den ganzen Tag nur rufen sollen, Herr, komm und mach doch dein Heil endgültig. Wir sind es, die Beter. Und ich hoffe, dass wir alle beten, dass Christus bald kommen möge und aus diesem Weltschlamassel seine Herrlichkeit machen möge. Und dann heißt es am Ende unseres Textes, da muss es Leute geben und da soll es Leute geben, die zu Zion gehen und sagen, Kopf hoch, Leute, dein Heil kommt, euer Heil kommt. Zion ist ja ein Bild für das Volk Israel. Das war so schön, dass wir das Zeugnis heute gehört haben. Dass es immer wieder Begegnungsmöglichkeiten gibt mit Angehörigen dieses Volkes. Und viele sind ja auch schon ganz liberalisiert, da wollen wir uns gar nichts vormachen. Mir hat ein Jude erzählt, immer wenn es uns schlecht geht, dann gehen wir in die Synagoge. Sonst ist es genauso wie bei euch in Deutschland. Die Kirchen sind leer. Hier ja nicht, aber das ist eine Ausnahme. Also, es muss Menschen geben, die Israel trösten und die Israel sagen, Gott hat euch nicht fallen gelassen. Und wenn da noch ein Ahmadinejad kommt und wenn da eine UNO-Abstimmung kommt, die sich ganz gegen euch stellt und wenn ihr wirklich nochmal ausgetrieben werden solltet, keiner weiß, wie die Geschichte dort unten weitergeht. Das ist ein Pulverfass sondergleichen. Gott wird bei seinen Zusagen bleiben. Ihr seid Gottes Auserwählungsvolk und ihr bleibt es. Und was er am Sinai euch zugesprochen hat, dass ihr ein heiliges Volk von Priestern und Königen werden sollt, das wird er durchziehen. Wartet, habt Geduld und vertraut. Noch nie hat Gott gelogen. Er wird auch im Blick auf Israel bei seiner vollen Verheißungswahrheit bleiben. Ich möchte beten. Herr Jesus, das sind Einblicke in deine Pläne mit dieser Welt und mit Jerusalem, mit deinem Volk, die wir gar nicht nachvollziehen können, weil die Wirklichkeit heute ganz anders aussieht. Aber der Heilige Geist, der schafft in uns Glauben. Und so wollen wir es glauben und so können wir es glauben, dass du bei deinem Wort bleibst und dass das Leid dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Dass du Jerusalem wieder aufrichten wirst in einem vollkommenen neuen Glanz und dass du uns, deine Gemeinde, mit der Kraft deines Wortes, wenn du wiederkommst, in den Himmel hineinholst, einen neuen Leib uns schenkst, ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Sünde. Ach Herr, erhalte diesen Heilsglauben in uns und stifte ihn immer wieder neu in uns, dass wir fröhliche Christenmenschen auch angesichts des Leides unserer Zeit werden und bleiben. Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen und segne dein Volk Israel. Amen.